Genauer gesagt, waren wir letztes Mal bei Beispiel 1.13. Das wollte ich noch machen und dann kam aber schon Besuch und dann war es wichtiger, dass wir noch was Albernes machen für Sie zu Weihnachten. Deswegen springen wir da jetzt direkt rein. Beispiel heißt hier, das bezieht sich auf die Definitionen, die wir uns vorher angeschaut haben, also Normalisator, Zentrum und solche Geschichten. Erstes Beispiel zu dem Thema. Wenn unsere Gruppe G average ist, dann sind, also erstens ist dann die Gruppe gleich ihrem Zentrum, denn das Zentrum besteht ja aus allen Elementen, die mit allem vertauschbar sind. Und in average'n Gruppen ist sowieso alles miteinander vertauschbar. Das ist das Erste, was wir festhalten. Und das Zweite, was wir festhalten, ist, dass in average'n Gruppen jede Untergruppe ein Normalteiler ist. Uns wieder die Gruppe S4 an. Die hatten wir schon vor Weihnachten als Beispiel. Und diesmal soll das so aussehen. G ist die S4, X ist das Element 1, 2, also die Transposition, die 1 und 2 vertauscht. Und U ist das Erzeugnis des 3-Zyklus 1, 2, 3. Aus der Gruppe G, ob sie da drin liegen oder nicht. Da müssen wir uns erinnern, was man da nachprüfen muss. Fangen wir mal an mit den Elementen aus U. Die Elemente aus U, behaupte ich jetzt einfach mal, liegen automatisch im Normalisator von U, denn wenn wir Konjugation durchführen von Elementen aus U mit Elementen aus U, dann verknüpfen wir die ganze Zeit nur innerhalb der Untergruppe U. Und Untergruppen sind bei der Verknüpfung abgeschlossen. Das heißt, egal wie wir da rumkonjugieren, solange wir nur Elemente von U benutzen, bleiben wir auch innerhalb von U. Deswegen stimmt es immer, dass eine Untergruppe in ihrem eigenen Normalisator enthalten ist. Hat also Ordnung 2. Diese Gruppe hat Ordnung 3 und Gruppen der Ordnung 3 enthalten kein Element der Ordnung 2. Das heißt, wenn Sie nicht zu Fuß nachrechnen wollen, dass x nicht in u liegt, können Sie es einfach über die Ordnung machen. X liegt nicht in u. Jetzt gucken wir mal, ob es nicht sein könnte, dass x trotzdem im Normalisator von u liegt. Was müssen wir dafür machen? Na, wir müssen uns die Elemente aus u angucken, müssen mit x konjugieren und schauen, ob wir innerhalb von u bleiben oder ob wir aus u rausfliegen. Mal den Erzeuger 1, 2, 3, der hier steht, und wir konjugieren mit dem Element x. Was passiert beim Konjugieren? Nochmal zur Wiederholung. Konjugieren heißt, wir multiplizieren von links mit dem Inversen, was hier oben steht, und von rechts mit dem Element selbst. Das heißt, dann steht ja das Element x invertiert, das ist aber immer noch 1, 2, denn 1, 2 ist dasselbe wie 1, 2 hoch minus 1. Dann kommt das Element 1, 2, 3 selbst. Und dann kommt das Element x nochmal. Und ich schreibe mal als Kommentar unten dran. Das hier ist x hoch minus 1. Das ist einfach nur zufällig dasselbe wie x. Und das ist x. Jetzt rechnen wir das aus. Das ist einfach Hintereinanderausführung von Permutationen. Wohin geht die 1? 1 geht auf 2, geht auf 3, bleibt bei 3, das heißt 1 geht auf 3. Jetzt kommt 3. 3 bewegt sich nicht, 3 geht auf 1, geht auf 2, das heißt 3 geht auf 2. 2 geht auf 1, geht wieder auf 2, geht wieder auf 1. Das heißt 2 geht auf 1, wir machen einfach zu und sind fertig. Wie verhält nämlich, was hier steht, zu dem Element, mit dem wir angefangen haben. Wer sagt mir das? Ah, das war schnell. Das Inverse. Genau. Liegt das in U? Ja, ist eine Untergruppe. Inverse liegen drin. Das heißt, dieses Element ist zwar verschieden von dem, mit dem wir angefangen haben, aber es ist das Inverse dazu. Es liegt insbesondere in der Untergruppe U drin. Das heißt, wir sind beim Konjugieren mit X nicht rausgeflogen. So, streng genommen müsste ich jetzt eigentlich sagen, U hat ja noch zwei weitere Elemente, nämlich 1, 3, 2 und die Identität. Muss ich jetzt für die Rechnung auch nochmal machen? Streng genommen muss ich auch jetzt da auch nochmal raus nachgucken, ob ich beim Konjugieren mit X da rausfliege. Was ist mit der Identität, wenn ich die mit irgendwas konjugiere? Was passiert? Sie dürfen?
Es passiert nichts.
Genau. Beim Konjugieren der Identität mit irgendwas passiert grundsätzlich gar nichts. Umgekehrt ist es auch so. Beim Konjugieren mit der Identität passiert dem Element unten auch nichts. Es bleibt auch dasselbe, was es vorher war. Okay. Das heißt, von den drei Elementen müssen wir sowieso höchstens zwei überprüfen. Eins haben wir gerade überprüft, das andere ist aber das Inverse. Und das Inverse muss dann von x auf dieses Element abgebildet werden, denn x hat ja auch nur 2. Wenn ich x zweimal drauf werfe, dann geht das Element wieder zurück dahin, wo es gekommen ist. Das heißt, durch kurzes Nachdenken kann ich mir Rechnungen sparen. Statt drei Rechnungen muss ich nur eine machen und habe dann gezeigt, dass bei Konjugation mit x tatsächlich die Untergruppe U als Ganzes invariant bleibt. Die Elemente 1, 2, 3 und 1, 2, 2 tauschen ihre Plätze, aber die Untergruppe U als Ganzes bleibt invariant. Der Untergruppe, für die man sich gerade interessiert. Deswegen ist das gruppentheoretisch interessant. So, gibt es dazu irgendwelche Fragen zu den Rechnungen, zu den Beispielen? Wenn da mehr gewünscht wird, kein Problem, ich habe da Beispiele wie Sand am Meer, dann formulieren Sie das einfach als Wunsch und sagen Sie es der Fragenraupe. Dann wird das eine Podcast-Folge oder so. Okay. Jetzt kommen noch ein, zwei Nachträge. Das sind Kleinigkeiten, die nirgendwo richtig hinpassen. Die machen wir jetzt einfach, bevor wir zum nächsten Themenabschnitt kommen. Der nächste Themenabschnitt ist dann Produkte von Gruppen. Zunächst mal haben wir die inneren Automorphismen. Das ist die nächste Definition. Automorphismen einer Gruppe sind bijektive Homomorphismen der Gruppe in sich selbst. Innere Automorphismen sind die, die man schon bekommen kann, wenn man einfach nur innerhalb der Gruppe die Konjugationsabbildungen verwendet. Das heißt, je nachdem, auf welchem Standpunkt Sie stehen, Sie könnten sagen, Gruppen sind dann besonders interessant, wenn alle Automorphismen innere sind. Sie könnten aber auch sagen, Gruppen sind dann besonders interessant, wenn es möglichst viele nicht innere Automorphismen gibt. Also Automorphismen, für die es nicht reicht, die Gruppe selbst anzugucken und da Konjugation zu machen, sondern man braucht noch mehr. Standpunktfrage. Thank you. Mechanismen, die man schon durch Konjugation in der Gruppe sehen kann oder realisieren kann. Jetzt machen wir es exakt und wir führen auch die Bezeichnung ein. In G, in die Erinnerung. In G besteht aus all den Automorphismen von G. Das hier ist die Abkürzung für die Automorphismengruppe von G. Und wir meinen jetzt nur die, für die gilt, dass es ein G aus G gibt, derart, dass man den Automorphismus schon als Konjugation mit diesem festen Element G darstellen kann. So, hier steht eine Gleichheit von zwei Abbildungen. Damit wir uns nochmal daran erinnern, was es heißt, dass zwei Abbildungen gleich sind, schreiben wir das jetzt nochmal explizit hin. Wir reden hier also über diejenigen Automorphismen von G, für die gilt, es existiert ein G aus G so, dass für alle X aus G schon gilt, X abgebildet mit Alpha ist dasselbe wie X abgebildet mit der Konjugationsabbildung CG. Das ist aber dasselbe wie einfach x konjugiert mit g. Das ist die Abkürzung für g hoch minus 1 mal x mal g. Das ist eine andere, noch explizitere Schreibweise für die inneren Automorphismen. Die inneren Automorphismen sind, wie man hier sehen kann, eine Teillänge der Automorphismen. Wir werden gleich sehen, dass die inneren Automorphismen noch viel besser sind. Das ist nicht nur einfach irgendeine Teillänge, sondern es ist sogar eine schöne Untergruppe. Man kann innere Automorphismen natürlich verknüpfen mit der Hintereinanderausführung, genauso wie man das auch bei allen Automorphismen machen kann. Und deswegen ergibt folgende Notation Sinn, die kommt gleich im nächsten Lemma. Da schreibe ich gleich hin in G mit Stern. Stern ist die Komposition von Abbildungen, so wie immer bei uns. Und in G ist die Menge, die wir gerade definiert haben. Und ich werde gleich sowas sagen wie: Das ist eine Gruppe und dann kommt noch irgendwas mit Isomorphie, bla bla bla. Und dann ergibt das Sinn. Das sind Automorphismen, die kann man hintereinander ausführen, das ist eine sinnvolle Verknüpfung dafür. Das kommt im nächsten Lemma. Okay? Introvertiert. Okay. Lemma 1.14, da gucken wir uns jetzt die inneren Automorphismen nochmal genauer an. Die inneren Automorphismen bilden mit Hintereinanderausführung eine Untergruppe von der vollen Automorphismengruppe von G. Und hier kommt noch was Spannendes. Die Faktorgruppe G modulo dem Zentrum von G ist als Gruppe isomorph zur Gruppe der inneren Automorphismen. Wir haben ja schon einige Eigenschaften der Konjugationsabbildung gesehen letztes Jahr, zum Beispiel in Lemma 1.11, wo wir das eingeführt haben und schon ein paar Sachen. Wir haben 1.11, 1.12. Darauf beziehe ich mich jetzt. Thank you. diese Menge der inneren Automorphismen. Das sind doch, ups, Entschuldigung, hier, das ist falsch, das ist auch G. Jedem Gruppenelement wird ein Automorphismus zugeordnet, nämlich der, der von Konjugation bewirkt wird. Und jetzt gucken wir mal, was eigentlich die inneren Automorphismen sind. Die inneren Automorphismen sind nach Definition die, die man durch Konjugation realisieren kann. Das heißt, die sind das Bild eines Gruppenelements unter dieser Abbildung C. Das heißt, in G ist nichts anderes als das Bild dieser Abbildung C. Dieses C hier haben wir ja nachgewiesen, ist nicht nur einfach irgendeine Abbildung, das ist ein Gruppenhomomorphismus. Und Bilder von Homomorphismen sind grundsätzlich Untergruppen. Das heißt, so kriegen wir geschenkt, dass die inneren Automorphismen eine Untergruppe der Automorphismengruppe von G sind. Und das Thema, was ich da zitieren möchte, ist 1,12. Bei mir steht 1,12b. Ich muss mal gucken, ob das passt. Nö, da steht einfach alles nur da. Ich glaube, ich habe nur Kulla gemacht. Ich habe, glaube ich, nicht A, B, C oder so geschrieben, oder? Ich glaube, das war nur Kulla. Ja. Kulla, gut. Dann schreibe ich mir das Lemma. Welcher Kulla das war, weiß ich nämlich nicht mehr. Na gut. Dann haben wir den ersten Teil erledigt. Jetzt kommt der zweite Teil. Was war denn mit dem Kern dieser Konjugation? Also nicht der Konjugationsabbildung selber, sondern dieser Abbildung C, die jedes G auf die dazugehörige Konjugationsabbildung wirkt. Erinnert sich noch jemand, was mit dem Kern von C los war? Nee, das ist so lange her. Eine Idee? Das ist auf jeden Fall eine Untergruppe, genau. Kerne sind immer Untergruppen, danke. Kerne sind sogar Normalteiler. Und der Kern von C war ein ganz besonderer Normalteiler. Das war nämlich das Zentrum von G. Das steht im gleichen Lemma. Das war auch irgend so ein Kulla. Na, und jetzt ist es einfach der Homomorphiesatz. Der Homomorphiesatz, und ich habe mir aufgeschrieben, das war Kapitel Römisch 1 und dort 1.10, da gab es mehrere Teile. Der einfache Homomorphiesatz war der erste Teil. Da steht, das war ein Merksatz damals, daran erinnere ich mich noch, das war ein spontan improvisierter Merksatz. Die Faktorgruppe modulo den Kern ist isomorph zum Bild. Okay, G ist der Startbereich, die Faktorgruppe modulo den Kern ist also G modulo ZG, ist isomorph zum Bild, das Bild sind die inneren Automorphismen, fertig. Groß ist, dann ist diese Faktorgruppe klein und dementsprechend ist auch die innere Automorphismengruppe klein. Das ergibt Sinn, denn je mehr in der Gruppe kommutiert, desto weniger interessante Konjugationsabbildung gibt es. Ergibt Sinn. Genauso andersrum, wenn das Zentrum klein ist, zum Beispiel trivial, dann hat man sehr viele innere Automorphismen, denn sehr viele Konjugationsabbildungen machen wirklich was Interessantes. Das ist das, was qualitativ hinter dieser Isomorphie-Aussage steckt. Und ich glaube, es ist schon wieder Zeit zu wischen. Satz 15 ist aus der Kategorie interessante Aussagen, die wir irgendwann mal brauchen. Da haben wir eine Untergruppe von B und einen Normalteiler N von B. Die Untergruppe heißt U. Und jetzt kommen insgesamt 4 Aussagen, die alle wahnsinnig praktisch sind. Die will man auf jeden Fall haben, man will die später benutzen. Und das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich das herzuleiten. Denn jetzt haben wir genug Werkzeug, dass es relativ schnell geht. Es sind 4 Teile und ich habe Hälfte-Hälfte gemacht. 2 Teile sind für Sie zum Üben, 2 Teile mache ich. Und dann möchte ich noch einen Tipp geben, einfach weil das ja dann in der, ich glaube nicht in, doch in der kommenden, also nächste Woche in der Serie vorkommen wird. Bei 3 ist hin. hinschreiben. Wenn Sie da einmal wissen, was Sie zeigen müssen, schreiben Sie es einfach hin. Bei 2 kann man sich ein bisschen Arbeit sparen. Ich würde nicht zu Fuß das alles nachrechnen, jedenfalls nicht den Teil, auf den es ankommt, nämlich dass U mal N überhaupt eine Untergruppe ist. Es gibt ein Lemma. Wir hatten ein Lemma, suchen Sie das. Wenn man 2 Untergruppen hat, dann ist das Produkt eine Untergruppe genau dann, wenn irgendwas gilt. Suchen Sie das mal, das spart Ihnen dann bei 2 ganz viel Arbeit. So ist es noch einfacher. Was ist los, wenn G aus U kommt? Wenn G aus U kommt, dann liegt das hier natürlich in U, denn U kommt ja aus U und Konjugation mit etwas aus der Untergruppe selber kann eigentlich aus der Untergruppe rausfliegen lassen. Multipliziert mit dem kleinen g. möchte ich gerne kürzen. Wie kann ich sehen, dass ich kürzen kann? Na, indem ich hier unten das hoch G mal so schreibe, wie es ausgeschrieben aussieht. Ausgeschrieben ist das G hoch minus 1 mal U mal G. Jetzt kann ich rechts kürzen. Rechts steht G auf beiden Seiten. Wir sind in einer Gruppe. Da können wir jedes Gruppenelement wegkürzen, wenn es bei so einer Gleichung auf der richtigen Seite steht. Hier steht es in beiden Fällen auf der rechten Seite. Und wenn ich das wegkürze, bleibt noch übrig G hoch minus 1 mal U gleich A. Wer sieht, was faul ist an dieser Sache? Gucken Sie mal, woher A kommt und woher die anderen Elemente kommen, und dann sagen Sie mir, was hier schief läuft. Reden Sie mit mir. Ist das eine halbe Meldung? Ja?
Na, A kommt ja aus U, das haben wir so angemacht.
Richtig, wissen, A kommt aus U?
Wir wissen, dass U aus U kommt.
Ja.
Und dann muss E hoch minus 1, was ja liegt, dann muss E hoch minus 1 auch aus U kommen.
Weil U eine Untergruppe ist.
Untergruppe.
Richtig.
Ist abgeschlossen.
Richtig.
Dann muss aber G auch aus U kommen.
Weil U eine Untergruppe ist.
Ja.
Widerspruch. Danke. Genau so ist es. Dieser Widerspruch kommt in diesem Fall zustande, dass das da drin liegt. Das heißt, das kann nicht sein. Das heißt, U hoch G muss eben doch in U liegen. Das ist der einzige Fall, der eintritt. Das heißt, wir sind fertig. Wir haben gezeigt, Untergruppen von Index 2 sind immer Normalteiler. Und was war der Grund? Der Grund war, dass hier eben nicht viel Platz ist. Es gibt nur noch diese eine andere Nebenklasse. So, ich glaube, dann sind wir durch mit diesem kleinen Kram. Das nächste Thema sind Produkte. Da mische ich aber erstmal vorne. In dem einen Fall stelle ich mir vor, dass ich mehrere Gruppen habe und dass ich die künstlich zusammenfasse zu einer neuen großen Gruppe mit bestimmten Eigenschaften. Und der andere Standpunkt ist der, dass ich innerhalb einer Gruppe Strukturen sehe, die mir sagen, dass man diese Gruppe intern als Produkt von Untergruppen schreiben kann mit bestimmten Eigenschaften. Das heißt, beim ersten Mal bastle ich eine neue große Gruppe, beim zweiten Mal bin ich schon innerhalb einer großen Gruppe und schaue mir alles da an. Diese Standpunkte kann man ineinander überführen mit Isomorphismen, das klären wir hier nicht, sondern ich möchte nur, dass Sie beides einmal gesehen haben, damit Sie dann, wenn Sie dafür Interesse haben und irgendwo nachlesen, was mit den Begriffen anfangen können. Und natürlich werden wir die auch später in der Vorlesung verwenden. Aber der Grund, warum ich diese Unterscheidung mache, ist erstmal nur der, dass Sie dann nicht verwirrt sind, wenn Sie irgendwo externes Produkt lesen oder so. Gut, wir brauchen also erstmal mehrere Gruppen. Wir beginnen mit dem externen Standpunkt. Und diese Gruppen G1 bis Gn, die kriegen jetzt alle die Verknüpfung Punkt verpasst. Ich werde nicht n verschiedene Verknüpfungen einführen, Und ich werde auch, wenn wir sowieso so viel Notation haben, nicht Umlaute als Indizes benutzen, auch wenn ausdrücklich gewünscht wurde, dass ich in dieser Vorlesung Umlaute als Indizes verwende. Mir wird das einfallen, aber das hier ist nicht der richtige Zeitpunkt. Vorstellen können, was da läuft. Wer braucht das Beispiel jetzt schon, um zu verstehen, was Kringel macht? Okay, dann akzeptieren wir das für den Moment. Das Beispiel kommt. Die Verknüpfung hier ist immer in der Gruppe, in der wir da gerade sind. Das ergibt also alles Sinn. Und wir machen uns gleich klar, dass das, was da rauskommt, wirklich eine Gruppe ist. Und wenn wir das gezeigt haben, dann gibt es dafür einen Namen. Den schreibe ich also wirklich gleich erst beim Lemma mit dazu, obwohl die Bezeichnung streng genommen mit zur Definition gehört. Deswegen schreibe ich mal, heißt es später. Thank you. diese Gruppe nennt man dann das externe direkte Produkt von G1 bis GN. Und das kürze ich ab, weil es da oben schon ausgeschrieben steht. Ganz stumpf die Gruppeneigenschaften nach. Wir haben 4 Stück. Was ist da so los? G1, es ist überhaupt eine Menge mit Verknüpfung. G2, Assoziativgesetz. G3, Existenz eines neutralen Elements. G4, Existenz von Inversen. G1, Menge mit Verknüpfung. Was passiert, wenn wir 2 solche Tupel hernehmen und die verkringeln? Na, dann kommt ein Tupel raus, was die richtige Länge hat. Das sehen wir sofort. Und wir sehen auch, dass die einzelnen Einträge wieder aus den entsprechenden Gruppen kommen, denn die entsprechenden Gruppen sind ja Gruppen. Und bei Verknüpfung sieht man da nicht raus. Das heißt, G1 folgt sofort aus der Definition von Kringeln. Oh, und was ist mit G2? Assoziativgesetz, das folgt auch sofort aus der Definition von Kringeln. Warum? Danke fürs Nicken. Weil die Verknüpfung sich innerhalb der Komponenten ja in einer Gruppe abspielt und in all diesen einzelnen Gruppen gilt immer schon das Assoziativgesetz. Deshalb, das heißt, da müssen wir gar nichts weiter hinschreiben. Wir können das ja mal schrittweise durchgehen. Hier ist unser beliebiges Element. Was muss in der ersten Komponente stehen, damit das sich nicht ändert? Na? Mit welchem Gruppenelement kann ich hier vorne verknüpfen, sodass das gleiche bleibt? Ah, halbe Meldung da hinten, ja? Von welcher Gruppe? Von welcher von den Beteiligten hier?
Von
G1. Von G1, richtig, vielen Dank. Jetzt gucke ich in die zweite Komponente. Auch da will ich wieder was stehen haben, was das Element dort nicht verändert. Was muss ich nehmen? Ja, das 1-Element der zweiten Gruppe. Und so gehe ich da einfach durch und schwupp, habe ich mein 1-Element. Nachdem wir es doch gerade schon so zusammen gebastelt haben. Wir können es ja wieder zusammen schrittweise durchgehen. Bei Verknüpfung mit Kringeln muss das Element, das wir suchen, in der ersten Komponente daraus das Einzelelement machen. Das heißt, was muss in der ersten Komponente stehen, damit das klappt? Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob sie über- oder unterfordert sind. Ganz schwer zu sagen. Ja? G1 hoch minus 1, wo lebt das? In G1, genau. Da gibt es das, denn das ist eine Gruppe und das kann man hinschreiben. Das ergibt dann einen erlaubten Eintrag da an der ersten Stelle. Genau, und dann gehe ich einfach durch. Ich invertiere einfach die einzelnen Leute. Ich lande immer in der richtigen Gruppe und bei Multiplikation mit Kringel kommt das Richtige raus. Man würde einfach die beiden Vorzeichen vertauschen. Besser? Noch mehr Wünsche? Und man braucht sowas unter anderem, um einfach Beispiele zu generieren. Wenn wir in der Gruppentheorie irgendwelche Vermutungen haben und wir wollen mal nachgucken bei irgendwelchen Gruppen, die wir kennen, und dann fallen uns nur langweilige Gruppen ein und wir denken, okay, wir brauchen noch mehr, dann kann man, indem man solche riesigen direkten Produkte bildet, einfach haufenweise neue Gruppen finden oder basteln, in denen man rumrechnen und wo man zum Beispiel Vermutungen überprüfen kann. Das ist nur eins von vielen Beispielen. Okay, jetzt kommt das interne direkte Produkt, das heißt, wir wechseln die Perspektive, wir bauen nicht mehr aus vielen Gruppen etwas Neues, Großes zusammen, sondern wir sind innerhalb einer großen Gruppe G und schauen da rein, in Untergruppen. Das sieht so aus. Die Gruppe G muss überhaupt nicht arbisch sein, aber trotzdem erkennen Sie hoffentlich ein bisschen die Analogie. Gucken wir mal, das sind jetzt drei Eigenschaften. Direktes Produkt 1 bis 3. Na, zunächst mal ist es überhaupt nur dann sinnvoll zu sagen, dass G das Produkt von irgendwas ist, wenn man G auch wirklich komplett mit diesen Untergruppen realisieren kann. Das heißt, es muss möglich sein, jedes Gruppenelement hinzuschreiben, indem man es kombiniert aus Elementen aus diesen Untergruppen. Wenn da irgendwas fehlt, dann ist es nicht sinnvoll zu sagen, dass G das Produkt davon ist. Das ist wie im Vektorraum. Das heißt, wir brauchen erstmal, dass G überhaupt als Menge dieses Produkt ist. Und ich sage es nochmal, weil das so wichtig ist. Das hier bedeutet, dass wenn ich irgendein G aus G hernehme, dass ich dann kleine U's finde, derart, dass ich G schreiben kann als kleines U1 mal kleines U2 und so weiter mal kleines UN. Das muss möglich sein. Weiterhin muss gelten, das ist die zweite Eigenschaft, dass diese ganzen Untergruppen U1 bis UN nicht einfach nur Untergruppen sind, sondern sogar Normalteile. Das ist die Eigenschaft, die man bei Vektorräumen nicht braucht. Denn bei Vektorräumen sind alle Teilräume automatische Normalteile bei der Gruppenstruktur, weil Vektorräume adische Gruppen sind bei der Vektorraumaddition. Gut, und jetzt kommt die dritte Eigenschaft. Und wenn Sie sich zurückerinnern an direkte Summen von den Teilräumen, dann wissen Sie, was jetzt noch fehlt. Irgendeine Bedingung über die Schnitte. Der Unterschied zwischen Summe und direkter Summe bei Vektorräumen war ja, dass der Schnitt nur den Nullvektor enthält. Und genauso ist es hier. Wenn man irgendwelche von diesen Untergruppen U miteinander schneidet, dann darf da immer nur das neutrale Element der Gruppe drin liegen. Das gilt für die Einzelnen, aber auch wenn ich zum Beispiel U1 nehme und den Rest der ganzen zusammen, da darf auch nur das Einzelelement im Schnitt liegen. steht es ganz explizit. Wenn ich mir eine Untergruppe rausgreife, UK, ich bilde das Produkt aller anderen und schneide dann diese beiden Sachen, dann darf in diesem Schnitt nur das Einzelelement liegen. Und das sieht jetzt wirklich wieder sehr ähnlich aus zu dem, was wir bei Rektoren haben. Okay, das ist die Definition. Jetzt arbeiten wir da ein bisschen mit, und zwar in zwei Richtungen. Ich möchte einerseits von einem solchen Produkt ausgehen und ein paar Eigenschaften ableiten mit Ihnen zusammen, die man dann sehen kann. Aber umgekehrt möchte ich auch mal so Beispiele angeben, wie man denn schlussfolgern kann, dass man eine Gruppe als direktes Produkt von Untergruppen schreiben kann. Damit Sie einfach beides mal gesehen haben. Der Gruppe daraus abzuleiten. Und zwar sind das zwei Aussagen. Die erste Aussage ist, immer dann, wenn ich ein Element aus einem dieser U's nehme und dann noch ein Element aus einem anderen dieser U's, dann sind die miteinander vertauschbar. Die Gruppe ist also vielleicht nicht abelsch, aber man hat einen hohen Grad an Kommutativität, nämlich immer dann, wenn man zwischen einzelnen Komponenten in dieser Zerlegung hin und her geht. Immer dann, wenn man sich in verschiedenen Teilen dieser Zerlegung bewegt, dann kommutieren die Elemente miteinander. Das macht das Rechnen in solchen Gruppen sehr einfach. Zentralisator von U2, U3 und so weiter bis hin zu UN. U2 liegt im Zentralisator von U1, von U3 und so weiter bis hin zu UN. Ich kann das also alles mit Zentralisatoren machen, wenn ich möchte. So, was noch? Wie war das noch bei Vektorräumen? Wenn man Vektorräume als direkte Summe von Teilräumen schreiben konnte, dann war es doch immer so, dass man dann jeden Vektor aus dem Vektorraum auf eindeutige Weise darstellen konnte als Summe von Vektoren aus diesen einzelnen Bestandteilen. Auf eindeutige Weise. Und das ist bei direkten Produkten von Untergruppen auch so. Wenn ich hier so eine Zerlegung habe von G als direktes Produkt von Untergruppen, dann kann ich genau dasselbe machen, wie das, was wir bei Vektorräumen uns überlegt haben. Ich kann jedes Gruppenelement auf eindeutige Weise als Produkt von Bestandteilen aus diesen kleinen, aus diesen Untergruppen U schreiben. Das ist die zweite Sache, die wir zeigen. Thank you. die, wenn man jetzt tiefer in die Gruppentheorie einsteigt und noch mehr Begriffe einführt, tatsächlich ein Zweizeiler ist, wenn überhaupt. Aber wenn ich all diese Begriffe einführe, nur um Ihnen hier einen Zweizeiler zu liefern und ich die Begriffe später gar nicht mehr brauche, ist irgendwie auch blöd. Ich gebe Ihnen das nur mit als Stichwort. Wenn Sie da Interesse haben, sprechen Sie mich an. Mit ein paar mehr Begriffen ist das wirklich nur hingucken fertig. Wir haben die Begriffe nicht, denn die führen zu weit im Rahmen dessen, was wir hier in dieser Vorlesung an Gruppentheorie machen. Deswegen mache ich es sozusagen zu Fuß und hoffe aber, dass ich bei einigen vielleicht die Neugier geweckt habe. Wir nehmen uns solche Elemente UI und UJ her. I und J sind verschieden. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie man diese Gleichung, die wir zeigen wollen, da oben, wie man die herleiten könnte. Schreibweise 1. Ich kann A schreiben als UI hoch minus 1 mal, jetzt setze ich Klammern, damit man es besser lesen kann, UI konjugiert mit UJ. Denn hier vorne ist das Inverse, hier hinten steht UJ selber. Das heißt, das ist genau das, was man bei Konjugation macht. Und jetzt starten wir einen Moment drauf und gucken mal, wo wir sind. UI kommt aus Groß UI und das ist eine Gruppe, deswegen liegt das in Groß UI. Klein UI liegt immer noch in Groß UI. Jetzt konjugieren wir mit irgendwas, aber in DP2 steht, dass diese U's Normalteiler sind. Das heißt, wenn ich konjugiere, lande ich in einem Normalteiler drin. Das heißt, das Element, was hier rauskommt, liegt immer noch in UI. Und wenn ich zwei Elemente aus UI miteinander verknüpfe, bin ich insgesamt immer noch in UI. Und hier haben wir verwendet DP2 und die Tatsache, dass es eine Untergruppe ist. Jetzt kommt so ein ähnlicher Trick nochmal. Dieses Element hier kann ich nämlich auch schreiben als das Konjugierte von etwas. Wenn ich das nehme und konjugiere es mit UI, dann kommt genau diese Dreierkombination raus, die hier steht. Das heißt, ich kann A auch schreiben als UJ hoch minus 1 konjugiert mit UI und dann bleibt hinten noch das UJ übrig. Das haben wir nicht verwendet. Gleicher Trick. Hier hinten steht UJ, das kommt aus UJ. Hier vorne steht UJ hoch minus 1, das kommt aus UJ. Konjugieren lässt uns nicht rausfliegen, denn UJ ist ein Normalteiler. Das heißt, insgesamt sind wir in UJ. Das heißt, das Element A liegt auf einmal, einfach nur weil wir es auf verschiedene Arten betrachtet haben, im Durchschnitt UI geschnitten UJ. Und in DP3 steht, dass dieser Schnitt 1 ist. Fertig. Das heißt, mit diesem Kunstgriff haben wir ganz schnell gezeigt, dass UI und UJ kommutieren. Und das gilt nicht nur für diese einzelnen Elemente, sondern es gilt auch, auch, wenn man da Produkte bildet. Stellen Sie sich vor, Sie haben da insgesamt 5 Bestandteile, U1 bis U5. Wenn Sie ein Element nehmen, was in U1 mal U2 liegt, dann kommutiert das mit allem, was in U4 mal U5 liegt zum Beispiel. Das heißt, auf einmal kriegen Sie ganz viele Elemente, die miteinander vertauschbar sind. Okay, und dann kommt noch die zweite Sache. Wenn ich darf. Wenn wir jetzt schreiben eindeutig, dann meinen wir damit, wenn man 2 Darstellungen hinschreiben kann, dann müssen die übereinstimmen. Das heißt, die einzelnen Gruppenelemente, die man da benutzt zum Multiplizieren, müssen die gleichen sein. Nehmen wir uns also eine weitere Darstellung her und zeigen, dass es dieselbe ist. Perspektive vom Gerade. Wir versuchen wieder zu sehen, wo diese Elemente liegen. Das hier sind 2 Elemente aus U1. Das Produkt liegt natürlich in U1. Wo liegt dieses Zeug? Na, hier sind keine Elemente aus U1 beteiligt, sondern nur Elemente aus U2, U3 und so weiter bis hin zu UN. Das heißt, das liegt auch im Schnitt von dem Produkt der restlichen U2 bis UN. Deswegen war wichtig, dass wir die Reihenfolge so festgelegt haben, dass die nacheinander aus diesen U's kommen, damit wir jetzt sicher sein können, dass sich hier nicht irgendwas versteckt hat, was aus U1 kommt. Na, und jetzt kommt wieder DP3 und sagt, das ist ein ganz klarer Fall von, wir sind gleichzeitig in einem der Bestandteile und im Produkt der anderen, das ist das Einzelelement der Gruppe, dieser Durchschnitt. Das. Na, wenn dieses Produkt 1 ist, also das 1 Element der Gruppe, dann heißt das doch, dass U1 und V1 zueinander invers sein, und V1 und minus 1 zueinander invers sein müssen, denn so kriegt man das 1 Element. Man multipliziert etwas mit seinen Inversen. Aber Inverse sind eindeutig. Das Inverse zu U1 in der Gruppe U1 und V1 und minus 1 müssen dasselbe Element sein. Das heißt, U1 und V1 sind gleich. Jetzt starren wir auf diese Gleichung. U1 und V1 sind gleich, das heißt, wir haben da links zweimal das gleiche Element stehen und dann können wir wieder kürzen. Und das Kürzen sagt uns, dass dann der Rest, der hier bleibt, dasselbe ist wie der Rest hier auf der anderen Seite. Ja, dann machen wir den gleichen Trick nochmal mit V2 und U2 und so weiter und irgendwann sind wir fertig und kriegen diesen alle gleich. hier ist alles hingeschrieben. Das da hinten ist die Definition von D. D ist meine Abkürzung für diesen Durchschnitt, damit das gleich nicht so nervig wird. Warum in aller Welt will man sowas vielleicht wissen? Na, je nachdem, was Ihr Kontext ist, was Sie gerade gruppentheoretisch interessiert, könnte es ja sein, dass diese ganzen Faktorgruppen sehr klein sind und sehr übersichtlich und dass man darin super rechnen kann. Wenn das so ist, dann ist es auch einfach, in diesem direkten Produkt zu rechnen. Wir haben ja gerade gesehen, dass direkte Produkte wirklich super zum Rechnen sind. Und das heißt, dass Sie diese Faktorgruppe, die möglicherweise erstmal sehr kompliziert aussieht, viel leichter verstehen können, wenn Sie sie auffassen als eine Untergruppe davon. Und Sie dürfen das wegen der Isomorphie. Das ist also ein Trick, wie man eine Faktorgruppe von E auf eine andere Art und Weise auffassen kann, um möglicherweise leichter damit arbeiten zu können. So, das ist ein möglicher Kontext. Das Ganze ist auch längst nicht so schlimm, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Das ist nur hingucken, ein, zwei Sachen hinschreiben, dann haben wir es. Keine originellen Ideen. Die Abbildung zu verstehen ist vielleicht nicht so schwierig. Hier steht ja, was sie macht, und was sie macht, ist ziemlich langweilig. Wir müssen nur die Homomorphie-Eigenschaften nachprüfen. Mehr steht da nicht, da steht nur Gruppenhomomorphismus. Das heißt, wir müssen zeigen, dass es egal ist, ob wir zuerst multiplizieren und dann dieses Tupel bilden oder ob wir zwei solche Tupel bilden und dann die Tupel in diesem komischen direkten Produkt miteinander verknüpfen. Okay. Fangen wir an mit G Phi Kringel H Phi. Und der Kringel ist deshalb da, weil die Gruppe, in die wir abbilden, so ein externes, direktes Produkt ist und weil wir da vorhin die Verknüpfung Kringel genannt haben. Wer möchte, dass ich das noch irgendwo kommentiere, dass ich das irgendwo hinschreibe? Okay. G4 ist das Tupel U1 mal G bis hin zu Un mal G. Und H4 ist das Tupel U1 mal H bis hin zu Un mal H. Wenn ich die jetzt mit der Kringelverknüpfung verknüpfe, dann muss ich einfach nur innerhalb dieser Komponenten verknüpfen. Und innerhalb der Komponenten wissen wir, wie es geht. Das ist einfach nur das Verknüpfen in der Faktorgruppe. Und das heißt, man verknüpft Repräsentanten. Dann steht hier U1 mal G mal H und so weiter bis hin zu Un mal G mal H. Mehr ist nicht passiert, ich habe nur die Repräsentanten verknüpft. Naja, aber jetzt starren wir da mal kurz drauf. Jetzt stehen hier diese Normalteiler und der Repräsentant ist immer derselbe, das ist immer G mal H. Das heißt, das kann ich schreiben als Bild von G mal H unter dieser Abbildung Phi. Fertig, das war's. Das war die Homomorphie-Eigenschaft. Immer dann, wenn man einen Homomorphismus hat, kann man den Homomorphiesatz anwenden. Faktorgruppe modulo Kern ist isomorph zum Bild. Das Bild ist eine Untergruppe davon. Das heißt, mit dem Homomorphiesatz sind wir fertig, sobald wir uns klar gemacht haben, dass dieses D wirklich der Kern ist. Also gucken wir uns doch den Kern mal an. Der Kern von Phi ist nach Definition die Menge aller G aus E, die in dieser Zielgruppe hier auf das neutrale Element abgebildet werden. Wir haben uns vorhin ja überlegt, wie das neutrale Element da aussieht. Das heißt, das können wir einfach hinschreiben. Das neutrale Element dort ist das Tupel, bei dem in jedem Eintrag das neutrale Element der passenden Gruppe steht. Das heißt, einmal brauchen wir das 1 Element hiervon, dann das 1 Element vom nächsten und so weiter. Und diesen Zwischenschritt schreibe ich einmal hin. Das sieht nämlich dann so aus. 1 Element der Gruppe G modulo U1 und so weiter bis hin zum 1 Element der Gruppe G modulo Un. Das ist ist mein Zwischenschritt? Und jetzt ist nur noch hingucken. Das Einzelelement in dieser Faktorgruppe ist nichts anderes als die Untergruppe U1 selber. Also das Element mit Repräsentant 1 zusammen. Das heißt, hier schreibe ich einfach hin, G und V gleich. Naja, neutrales Element hier, das ist dann U1. Und so weiter. Neutrales Element hier ist UN. Was war nochmal G-Phi? G-Phi war das, was man bekommt, wenn man als Repräsentant überall G hinschreibt. Wie kann es denn sein, dass wenn G der Repräsentant ist, dass dann da U1 rauskommt? Das geht nur, wenn G in U1 liegt. Denn man kriegt nur dann die Untergruppe selber repräsentiert, wenn man als Repräsentant etwas aus der Untergruppe nimmt. Ich schreibe mal einen Zwischenschritt hin.
Dann ist es gleich klarer.
Das sind die E aus G für die gilt. Ich setze mal hier vorne ein, was das Bild ist. U1G und so weiter bis UNG gleich U1 bis UN. Zwei solche Tupel sind gleich, wenn alle Einträge gleich sind. Und jetzt kommt das, was ich gerade gesagt habe. Diese Nebenklasse ist U1, genau dann, wenn G in U1 liegt. Das heißt, jetzt kriege ich auf einmal diese G aus G und nur diese, die in U1 liegen, in U2 und so weiter, bis hin zu UN. Aber das sind doch die Elemente aus dem Schnitt über alle und der Schnitt über alle ist D, nach Definition. Und so haben wir gezeigt, dass der Kern von Phi D ist. Dann kommt der Homomorphiesatz und wir sind fertig. Den hatten wir vorhin schon. Das war, glaube ich, römisch 1, 1.10, Teil 1 oder so. Dann können wir Donnerstag ganz frisch starten. Zur Orientierung, damit wir immer alles gleichzeitig sehen, was wir brauchen. Lemma 1.20 schließt das Thema ab. Wir wollen ein Kriterium haben dafür, dass man ein direktes Produkt bekommt. Und das läuft so. Sei G eine endliche Gruppe, das heißt, es ist sinnvoll, über Ordnung und sowas zu reden. Nehmen wir uns Untergruppen her, die Normalteiler sind und die paarweise teilerfremde Ordnung haben. Und zwar als Geltung, das Produkt von U1 bis UN ist G. Das ist die eine Eigenschaft, die wir haben. Und die Ordnungen von den Untergruppen sind paarweise teilerfremd. Wenn man das hat, oder anders gesagt, wenn man eine Gruppe schreiben kann als Produkt von Normalteilern, die paarweise teilerfremde Ordnung haben, dann ist das automatisch ein direktes Produkt. Das zeigen wir jetzt, danach muss man das nie wieder nachrechnen. Und hier rede ich über das interne Produkt. Das heißt, was wir nachrechnen müssen, sind dp1 bis dp3. Und glücklicherweise kriegen wir davon schon ziemlich viel geschenkt. Zu zeigen sind dp1 bis dp3. was kriegen wir geschenkt? DP1 steht hier, DP2 steht hier oben in der Voraussetzung, es geht nur um die Schnittbedingungen, deswegen ist es auch so schnell gezeigt. Für DP3 müssen wir also diese Schnittgeschichte hinkriegen und dafür benutzen wir die Teilerfremdheit der Ordnung. Wir machen das mal als allgemeine Vorüberlegung, wir nehmen uns zwei von diesen Untergruppen her und zeigen, dass deren Schnitt, also wir zeigen, dass deren Schnitt 1 ist und das Argument, werden wir dann gleich sehen, das überträgt sich dann auf Produkte von mehr als 2. Okay, also da sei I und J aus der Menge 1 bis N verschieden. Entschuldigung. Und ich suche nochmal das Dilemma und dann sind wir auch schon fertig. Entschuldigung, dass ich jetzt 2 Minuten überzogen habe. Lemma 1.3 war es. Und zwar in diesem Teil tatsächlich. Lemma 1.3 hier am Ende, das war nicht in Abschnitt 5.1. So, Entschuldigung und bis Donnerstag.